Das ist schon mal ein Beispiel dazu, wie Moses gesagt hat, es gibt einfach sehr viele Kinder auf dieser Welt, die nicht frei sind. Und insgesamt, wenn man das so betrachtet, dann leben im Moment geschätzt 45,8 Millionen Menschen weltweit in Sklaverei. Und das sind mehr Menschen als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Sklaverei bedeutet, eine Person wird als Ware gehandelt und oder ausgebeutet durch Anwendung und Androhung von Gewalt, Strafe und anderen Formen der Nötigung. Die meisten Opfer werden zu Arbeitssklaverei, Prostitution und zu anderen Formen sexueller Ausbeutung gezwungen. Indien ist mit geschätzten 11,7 Millionen Menschen hat Indien den höchsten Anteil von Sklaverei. Ein Sklave, das mag man sich gar nicht so vorstellen, kostet im Durchschnitt 90 Dollar. 2 Millionen Kinder werden laut UNICEF weltweit sexuell ausgebeutet. Allein in Haiti leben circa 400.000 Kinder Sklaven. In Westafrika werden Kinder zur Sklavenarbeit gezwungen und in die Kakaoplantagen verkauft. So zum Stückpreis von 30 bis 300 Dollar. Aber das ist auch nicht einfach nur was, was weit weg ist. Auch in Deutschland gibt es Sklaverei. Zum Beispiel in der Zwangsprostitution, im Baugewerbe der fleischverarbeitenden Industrie. Das Volumen des Menschenhandels hat sich im Zeitalter der Globalisierung seit den 90er Jahren vervierfacht. Und trotz 12 internationaler Abkommen und 300 Verträgen ist es bisher nicht gelungen, die Welt von Sklaverei zu befreien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Fakten hört. Es sind ganz viele Zahlen und manchmal überfordern Zahlen einen auch. Für mich stellt sich da immer wieder die Frage so, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Wie kann ich mit dem Ganzen überhaupt umgehen? Wie kann ich das an mich ranlassen? Was kann ich da tun? Und ich möchte heute Morgen über eine Begebenheit in der Bibel sprechen, die für mich Aufschluss darüber gibt. Auch wenn sie auf den ersten Blick damit erstmal nichts großartig zu tun hat, sag ich mal so. Genau. Wir haben ja diese Predigtreihe aus gutem Grund. Heute geht es um Barmherzigkeit leben. Und ich möchte mit euch in eine Stelle hineinschauen in Johannes 4. Das ist eine Geschichte, die viele vielleicht kennen. Die Frau am Jakobsbrunnen. Und ich werde sie euch so ein bisschen erzählen und teilweise dann Verse daraus nehmen. Jesus, der kommt mit seinen Jüngern auf dem Weg zurück nach Galiläa durch Samarien, und zwar durch die Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hat. Und da steht anscheinend der Jakobsbrunnen. Es ist Mittagszeit, es ist heiß, Jesus ist erschöpft und er setzt sich an den Brunnen. Die Jünger gehen ins Dorf, um etwas zu essen zu kaufen, und kurz darauf kommt eine Samariterin, um Wasser zu holen, Wasser zu schöpfen, was recht ungewöhnlich ist in der Mittagshitze. Und Jesus, er fängt ein Gespräch mit ihr an und er bittet sie, ihm etwas zu trinken zu geben, was noch ungewöhnlicher ist, als dass da eine Frau alleine in der Mittagshitze kommt, weil er Jude ist und Juden mit den Samaritern eigentlich nichts am Hut haben und auch nichts zu tun haben wollen normalerweise. Aber Jesus ist anders. Und er fängt eben ein Gespräch mit ihr an und sagt zu ihr in Vers 10, Johannes 4, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Das verwirrt die Frau erstmal noch mehr und sie fragt Jesus, woher er denn dieses Wasser nehmen will, weil er überhaupt kein Gefäß dabei hat, keinen Eimer, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt dann in Vers 14, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und dieses Wasser, das möchte die Frau nun doch gerne haben, worauf Jesus anfängt, in ihr Leben hinein zu sprechen und sie bittet, ihren Mann zu rufen. Und schnell wird klar, wie ihre Situation wirklich aussieht. Denn im Moment lebt sie in einer außerehelichen Beziehung und davor hatte sie schon 5 Ehemänner. Und nun ist auch klar, warum sie in der Mittagshitze Wasser schöpft. Sie ist eigentlich eine Ausgestoßene. Mit jemandem wie ihr, mit solchem Hintergrund, will man nicht unbedingt etwas zu tun haben. Und deshalb kommt sie dann, wenn keiner da ist, wenn es keiner sieht. Durch Jesu Aussage erkennt dann die Frau, dass er ein Prophet ist. Sie hat noch weitere Fragen, wie nach dem richtigen Ort, um Gott anzubeten und zum Messias, der kommen soll, und erfährt dann im Laufe des Gesprächs, dass Jesus dieser Messias ist. Sie lässt dann alles stehen und liegen und läuft ins Dorf, um die Leute zusammenzutrommeln, indem sie ihnen alles erzählt und andeutet, dass dies vielleicht der Christus sein könnte. Die Leute aus dem Dorf, die kommen mit und viele glauben danach an Jesus. Soweit erstmal die Geschichte. Und ich denke, man kann hier viele Aspekte rausgreifen und wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Predigten dazu halten. Mir geht es heute Morgen aber um 2. Als erstes, oder erster Aspekt, Jesu große Barmherzigkeit in dieser Situation fasziniert mich einfach. Sein Blick für den einen oder in diesem Fall für die eine. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass Jesus ausgerechnet durch dieses Dorf kommt. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass er in der Mittagszeit dahin kommt und sich an diesen Brunnen setzt. Ich glaube, dass er schon vorher um diese Frau weiß, die da kommen wird und alles, was ihr Leben einfach so ausmacht. Und er begegnet ihr nicht, wie er es tun könnte, mit erhobenem Zeigefinger. Er prangert ihren Lebensstil nicht an, sondern er fängt erstmal ein Gespräch an und bittet sie einfach um was zu trinken. Und das ist eigentlich unerhört. So, sie ist aus Samarien, er ist Jude. Juden meiden die Samariter eigentlich wie die Pest. So. Und dann ist sie nicht nur aus Samarien, sondern sie ist auch nur eine Frau. Und auch das ist irgendwie eher unschicklich, dass ein Mann mit einer fremden Frau redet, die auch noch allein am Brunnen ist, was ja sowieso ein bisschen suspekt ist, weil normalerweise ist man da mit mehreren Frauen. Genau. Dementsprechend erstaunt ist die Frau ja auch. Und dann bietet ihr Jesus auch noch etwas an, nämlich lebendiges Wasser, das er ihr geben will, das er ihr schenken will. Und dann erst kommt der Hinweis auf ihre Lebensumstände. Aber auch hier wird sie nicht von Jesus beschämt und niedergemacht, was sie bestimmt von anderen gewohnt war. Und irgendwie könnte man auch sagen, warum auch nicht? Das sind einfach die Konsequenzen ihres Handelns, oder? Aber Jesus deckt die Situation einfach auf und offenbart sich ihr dann im weiteren Gespräch sogar als der Messias, was er übrigens bei wenigen Leuten so deutlich macht wie hier. Er kennt ihren Lebenswandel. Er weiß das, was wir nicht wissen und was der Text auch nicht verrät. Er weiß, wie sie dahin gekommen ist. Welche Lebensumstände sie in die Arme von einem Mann zum anderen getrieben haben. Er heißt es nicht gut, aber statt zu verdammen, zeigt er sich ihr und bietet ihr dadurch eine Alternative. Er berührt etwas in ihr, was schon lange tot war. Und zwar so sehr, dass sie es nicht für sich behalten kann und sie veranlasst, genau zu den Menschen zu gehen, die sie eigentlich meidet. Den Menschen, die sie verachten, und es ihnen zu sagen. Genau für diese Frau ist Jesus an diesem Tag, zu dieser Zeit, an diesem Ort. Er sieht sie in ihrer Situation und er will sie so nicht lassen. So ist Jesus. So ist er übrigens auch zu uns. Er kennt unseren Lebenswandel. Er sieht unsere Lebensumstände. Er weiß um die schwierige Situation, in der wir uns vielleicht gerade befinden. Er weiß, ob die eventuell selbst verschuldet ist oder nicht. Er weiß, was dahinter steckt, und er bietet uns auch heute Morgen lebendiges Wasser an. Er hält inne für den einen, für die eine, für dich. Jesus ist barmherzig. An vielen anderen Stellen, in vielen anderen Geschichten der Bibel sehen wir das immer wieder. Jesus sieht unsere Not, er hört unser Schreien und es ist ihm nicht egal. Es bewegt sein Herz. Und so wie er wusste, was genau diese Frau braucht und wie er sie erreichen kann, weiß er es auch bei uns. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass ich mich immer wieder frage, wie man mit solchen Tatsachen der Sklaverei umgehen kann. Und jetzt kommt diese Geschichte dieser Frau. So, wie passt denn das zusammen? So, worauf will sie hinaus? Zum einen bin ich noch nicht fertig. Ich habe ja gesagt, ich will über zwei Aspekte reden. Und zum anderen zeigt sich in dieser Geschichte, die, wie wir gerade gesehen haben, Jesu Barmherzigkeit, die letztendlich die Not der Frau, die dahinter steckt, sieht und die ihm nicht egal ist. Und obwohl es vielleicht den Bogen erstmal zumindest ein bisschen überspannt, so vergleicht man diese Situation mit, also die Not der Frau mit den Menschen, die in Sklaverei gefangen sind, mit diesen Jungs auf dem Voltasee, dann erscheint die Not der Frau im Verhältnis doch irgendwie erstmal ein bisschen geringer. Das unterstreicht für mich aber erstmal nochmal Jesu Barmherzigkeit. Denn er kümmert sich ja um diese Frau. Er sieht sie. Es ist ihm nicht egal. Die Not ist ihm nicht zu klein im Verhältnis. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie viel mehr sein Herz wohl bricht für die Menschen, die in Armut, in Unterdrückung, in Sklaverei gefangen, solch unsagbare Not leiden. Also wie sehr muss das Gottes Herz brechen? Und auch hier hat Jesus Barmherzigkeit. Und seine Barmherzigkeit ist etwas, was mich tröstet. Genauso wenig wie die Frau am Jakobsbrunnen sind sie Jesus egal. Auch hier kümmert er sich. Und auch das macht die Bibel an ganz vielen Stellen klar. Zum Beispiel in Jesaja 14, Vers 30. Da heißt es: Ich werde mich um die Ärmsten der Armen kümmern, die Notleidenden werden sich in Ruhe schlafen legen können. Oder Jesaja 41, Vers 17. Die Armen und Notleidenden suchen Wasser, doch sie finden keins und ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht im Stich lassen. Oder Psalm 12, Vers 6. Der Herr antwortet: Weil den Hilflosen Gewalt angetan wird und die Armen leiden, will ich eingreifen, um sie zu retten. Ich will denen helfen, die sich danach sehnen. So ist Jesus. Aber ich wollte ja noch auf einen weiteren Aspekt kommen. Die Geschichte der Frau geht nämlich weiter, beziehungsweise ich habe einen Teil in der Mitte der Geschichte einfach erstmal ausgelassen, nämlich die Jünger. Die waren ja einkaufen gegangen und kamen mittendrin, als Jesus mit der Frau redet, zurück. Und da heißt es in Vers 27 von Johannes 4, in diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Das ist ein kleiner Vers, der für mich aber sehr viel aussagt. Und je mehr ich so drüber nachdenke, desto mehr macht er mich eigentlich betroffen. Die Jünger, die kommen also vom Einkaufen zurück und sie finden Jesus im Gespräch mit einer Frau vor. Dass sie erstaunt sind darüber, das wundert mich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ein anständiger Jude, der würde wohl nicht mit einer samaritischen Frau reden. Von daher würde es mich eher wundern, wenn sie nicht erstaunt wären. Was mich aber schon wundert, ist, dass sie nicht mehr erstaunt sind. Denn wie gesagt, Jesus tut hier eigentlich was Unerhörtes. Und die Jünger, die haben ja schließlich auch schon einiges mit Jesus erlebt. So davor war die Hochzeit in Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Er hat Kranke geheilt. Und eigentlich müssten sie mittlerweile wissen, dass Jesus nichts von ungefähr macht. Und dann könnte ich mir doch an sich vorstellen, dass sie jetzt ganz gespannt sind. Hey, wieso redet er mit dieser Frau? So, was kommt jetzt? Was wird passieren? Und wenn ich den Vers so lese, bekomme ich aber eher den Eindruck, als würden sie untereinander sagen, hey, schaut mal, was Jesus da macht. Das ist doch irgendwie komisch. So eigentlich macht man das doch nicht. So, es gehört sich nicht. Aber naja, was soll's. So. Sie scheren sich in der Folge auch nicht um die Frau, die dann in heller Aufregung in ihr Dorf läuft, um von dem zu erzählen, was Jesus ihr gesagt hat, sondern sie wollen, dass Jesus etwas isst. Mit einem Wort, sie sind gleichgültig. Ihr Blick streift die Frau und geht dann einfach über sie hinweg. Sie wundern sich zwar etwas, aber nicht genug, um nachzufragen. Die Frau scheint ihnen nicht wichtig genug. Und das ist ein diametraler Gegensatz zu der Reaktion, die Jesus auf diese Frau hat. Er hält inne, die Jünger aber gehen über sie hinweg. Und ich frage mich, wie wir gehandelt hätten, wenn uns solch eine Frau begegnet wäre, so ein zweifelhafter Lebenswandel, ausgestoßen, allein, einsam. Halten wir gerade für sie an, wie Jesus? Oder schweift ein Blick in ihre Richtung und dann wieder weg? Und auch hier könnte man wie vorhin weitergehen und fragen, wie ist das mit Menschen in Not im Allgemeinen? Und Menschen in Sklaverei im Besonderen. Bleibt es dabei, wenn wir heute Morgen etwas über ihre Situation, über ihre Not hören, also sozusagen einen Blick in ihre Richtung schweifen lassen? Und ich weiß, diese Fragen sind jetzt erstmal ein bisschen provokativ, aber ich hoffe, ihr könnt das aushalten. Wenn wir die Frau in der Geschichte sinnbildlich hernehmen, könnte sie für all diejenigen stehen, die ausgestoßen und verachtet sind. Aus was für Gründen auch immer. Genauso könnte sie für Menschen stehen, die übersehen werden und die keine Stimme haben. Und da sind wir dann ganz schnell bei Menschen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind und in irgendeiner Form moderner Sklaverei leben. Sie haben keine Stimme. Sie werden oft nicht gesehen und gehört. Vielleicht gar nicht bewusst, sondern einfach, weil man zu wenig darüber weiß. Manche von ihnen sind vielleicht selbstverschuldet da hineingeraten, die allermeisten aber nicht. Bei manchen glauben wir vielleicht, sie haben sich ihren Lebenswandel so ausgesucht. Bei den wenigen Prostituierten, die das angeblich freiwillig machen und sehen aber nicht, wie sie dahin kamen, und dass letztendlich wahrscheinlich doch nichts Freiwilliges dabei ist. Die allermeisten kommen aus Armut und haben von vornherein schlechte Karten. Sie haben nichts, sie können sich nicht wehren und sie werden zur leichten Beute. So, jetzt haben wir durch diese Geschichte der Frau und an einigen Versen gesehen, dass eine Folge von Jesu Barmherzigkeit ist, dass Menschen in Not ihm nicht egal sind, sondern er sich kümmert, dass ihre Not sein Herz berührt. Und in unserer Predigtreihe im Moment wurde das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, auch schon angesprochen. Und ich möchte heute Morgen einfach dafür plädieren, dass wir mehr danach streben, so ein Herz zu bekommen wie er. Ein Herz voller Barmherzigkeit, ein Herz, das für das bricht, was sein Herz bricht. Es gibt über 2000 Stellen in der Bibel, die von Armut, Unterdrückung und auch unserer Verantwortung reden und sogar über 3000, die von Gerechtigkeit und Recht sprechen. so kann man mit Recht sagen, denke ich, dass es ein Thema ist, das einen großen Teil des Herzens Gottes ausmacht. Viele Stellen sprechen sogar ganz klar von einem Auftrag, den Gott hier für uns hat, für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde und für die weltweite Gemeinde Jesu, für den Leib Christi. Und ich will euch ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel in dem Psalm 82, Vers 3. Da steht es, verhelft den Armen und Weisen zu ihrem Recht und verteidigt die Sache der Notleidenden und Unterdrückten. In Sprüche 31, Vers 8 und 9. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Ja, hilf den Armen und Elenden und sorge dafür, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und noch Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist. Weist die Unterdrücker zurück. Verhelft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Man könnte hier jetzt noch weitermachen, aber ich denke, auch diese Stellen zeigen schon, dass wir uns kümmern sollen, dass uns die Not der Menschen nicht egal sein darf. Und in diesem Zusammenhang noch eine letzte Stelle aus Johannes 4. Da redet Jesus mit seinen Jüngern, während die Frau in ihr Dorf geht, um den Leuten Bescheid zu sagen. Und da heißt es in Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Jesus sagt ihnen, schaut euch doch um, die Ernte, die ist jetzt schon bereit. Und was ist die Ernte anderes als Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden, das nur in Jesus zu finden ist? Ich finde es interessant, dass Jesus seine Jünger gerade hier in Samarien darauf hinweist, an einem Ort, an dem die Jünger wahrscheinlich nie selbst darauf gekommen wären. Auch wir haben den Auftrag, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und das bedeutet auch manchmal an Orte zu gehen, an die wir vorher vielleicht nicht so gedacht hätten. Und Jesus zu bezeugen, bedeutet auch, den Armen zu helfen, Unterdrückte zu befreien, für Gerechtigkeit aufzustehen, hinzusehen, statt wegzusehen. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, dann erscheint das Ganze für mich eigentlich recht eindeutig und klar. Warum passiert im Verhältnis dann aber recht wenig? Warum gibt es so viel Not? Ich glaube sehr, ich bin sehr überzeugt davon, wenn die weltweite Gemeinde Jesu aufstehen würde, dann wäre zum Beispiel das Thema Sklaverei eben kein Thema mehr. Das könnt ihr jetzt blauäugig nennen, so. Aber warum eigentlich nicht? Gottes Herz bricht für diese Menschen. Das heißt, er hat ein wahnsinniges Anliegen dafür, dass ihnen geholfen wird, einer nach dem anderen. Und wenn Gott alles kann, wenn ihm nichts unmöglich ist und er durch seine Gemeinde in die Welt hineinwirken will, was soll dem im Wege stehen? Und ich glaube, die Frage ist nicht, was kann ich oder was können wir als Gemeinde schon ändern, selbst wenn wir uns engagieren. Ich glaube, die Frage ist eher, was können wir nicht verändern? Ich glaube, wir brauchen manchmal mehr diese Perspektive nicht, wie soll das gehen, sondern wie soll das nicht gehen? Gleichgültigkeit, wie die Jünger in der Geschichte, ist auf jeden Fall keine Option, wenn wir Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden wollen. Egal, was dahinter steckt, ob wir meinen, es bringt ja eh nichts, was übrigens nicht stimmt, werdet ihr später noch mitbekommen, oder ob ich mich vielleicht selber davor schütze, weil es mir sonst zu nahe geht. Und um nicht wie die Jünger einfach darüber wegzusehen, brauchen wir Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Jesu, die für den Einzelnen innehält, die Not des anderen sieht und ein Herz hat, das sich brechen lässt. Ich glaube, dass Gott uns diese Barmherzigkeit geben will, dass er uns sein Herz für die Notleidenden, in welcher Not auch immer, in welcher Form auch immer, aber gerade auch für die Armen, für die Unterdrückten und Versklavten dieser Welt einpflanzen möchte, damit er durch uns, seine Gemeinde, diesen Notleidenden begegnen und helfen kann. Durch ihn können wir Barmherzigkeit leben. Und ich möchte dich, oder ich möchte euch heute auffordern, gleich, wenn wir in den Lobpreis gehen, über Barmherzigkeit nachzudenken. Über Jesu Barmherzigkeit, die den anderen sieht, die dich sieht und nicht über dich hinweggeht. Und darüber nachzudenken, inwieweit dein Herz schon diesem barmherzigen Herzen Gottes gleicht. Ich möchte dich auffordern, Gott heute dein Herz hinzuhalten und ihn zu bitten, dir ein Herz zu geben, das für das schlägt, wofür seins schlägt, und für das bricht, wofür seins bricht. Ein Herz voller Barmherzigkeit. Wenn du angesprochen bist, dann sag ihm, dass du nicht gleichgültig sein willst, dass du Mut haben willst, aufzustehen gegen die Not dieser Welt. Sag ihm, dass du Barmherzigkeit leben willst. Ich will gerne noch beten und dann starten wir in den Lobpreis. Jesus, ich danke dir, dass du barmherzig bist. Du kennst uns und du liebst uns und du weißt uns, was wir gerade jetzt brauchen, und du weißt auch genau, wie wir es brauchen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass dir die Not der Welt nicht egal ist und dass du das Schreien derer hörst, die keine Stimme haben. Ich bitte dich, statte uns mit deinem Herzen für die Notleidenden aus, für die Armen, für die Versklavten dieser Welt. Lass uns ein Stück weit das fühlen, was du fühlst, und darauf reagieren, in dem Wissen, dass du mit uns bist und dass du hinter uns stehst. Mach uns barmherzig, so wie du barmherzig bist, sodass wir wahre Barmherzigkeit leben können und andere dich durch uns sehen. Amen.